gehen wir ein gewisses Risiko. Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Bei diesem Telekom Basketball Podcast, wir versuchen jemanden zu erreichen, der gerade vielleicht mit viel Glück schon unter der Dusche wegkommt, gerade trainiert hat, also aktiver Spieler. Dazu sich noch im Ausland aufhält. Oh, okay, aktiver, sehr guter Spieler, weil spielt ja im Ausland. Spielt bei einer Euroleague-Mannschaft. Ja, um Himmels Willen, was für ein guter Spieler ist das denn? Und dann spricht er auch noch Deutsch. Damit reduziert sich der Kreis natürlich dann schon enorm. So viele bleiben da nicht übrig von den sehr guten deutschen Spielern, die im Ausland spielen. Aber jetzt wohl dran geht. Jetzt bin ich fast ein bisschen aufgeregt. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, dass er ungefähr jetzt so um die Zeit, eventuell Zeit hätte. Es war wahnsinnig viel Konjunktiv dabei bei unserem Vorgespräch.
Vogtmann.
Da ist er. Joe.
Servus.
Servus. Servus. Herzlich willkommen. Du bist schon direkt drauf. Wir haben es einfach mal riskiert.
Ja, super.
Ja,
super.
Passt dir das gerade?
Ja, perfekt.
Ja. So viel Glück, da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Ja, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich hatte dich irgendwie dazu erwischen, nach dem Training, vor dem Spiel, dann irgendwo noch Freizeit, will man ja auch noch genießen. Denn viel Freizeit hattest du ja diese Saison nicht, oder?
Nee, eher nicht. Also die Reiserei war schon extrem. So dass es passieren konnte, dass man mal fast eine Woche nicht zu Hause war.
Mhm.
Aber dann gibt es auch Phasen wieder, wo man vielleicht zwei Heimspiele hintereinander hat, wo man dann doch mal zu Hause ist. Und das genießt man dann halt umso mehr.
Ja, deine Euroleague-Saison ist ja noch nicht vorbei, aber mit jedem, mit dem ich rede, also ob die in Bamberg sind oder wo auch immer, auch von anderen Mannschaften, sagen, es war für Verein, Trainer und Spieler etwas völlig Neues, diese Euroleague-Saison. Wie hast du sie jetzt, wo sie zumindest in der regulären Saison zu Ende ist, erlebt? Was war das für ein, alles zusammengenommen für eine Erfahrung, unabhängig jetzt von dieser Reiserei? Was sagst du am Ende als Konsequenz, als Quintessenz hinten raus, das war richtig, richtig geil oder es war so eine Mischung aus allem?
Ja, also erstmal habe ich ja die alte Euroleague nicht miterlebt. Wir haben ja letztes Jahr mit Frankfurt den Europe Cup gespielt. Mhm. Ich glaube, der war dann so ein bisschen ähnlich vom Modus her. Aber dieses Jahr, auch was ich jetzt von den ganzen Spielen gehört habe, war was ganz anderes und war, also ich fand's richtig, richtig nice, weil du hast gegen jedes Team gespielt. Es war nicht so, dass du jetzt Teams ausgelassen hast oder erst im Halbfinale gegen Teams gespielt hast oder im Viertelfinale. Das war schon extrem gut und hat extrem viel gebracht, glaube ich auch. Und ich glaube auch für die Fans war es super, weil jetzt nicht nur für die in den Hallen, sondern auch für die am Laptop, die über die Kanäle geguckt haben, weil die hatten jeden Tag in der Woche mehrere Topspiele zur Auswahl. Und das ist, glaube ich, schon was ganz Besonderes.
Ja. Ja, für dich ist es ja auch ein Riesensatz gewesen. Nichts jetzt gegen Frankfurt und BBL und Europe Cup, aber der Sprung Euroleague und dann noch Baskonia Vitoria. Die ACB ist ja auch wahnsinnig ausgeglichen. Ihr seid momentan da auf Platz 5, aber die ersten 7 hängen da ganz dicht beieinander. Im Grunde ist für dich jedes Spiel irgendwo knacke eng, oder? Da gibt es nichts zum Ausruhen oder sowas, sondern oder die schlagen wir eh mit 30, sondern es ist immer Vollgas.
Ja, das Schlimmste ist eigentlich, wenn du zum Beispiel Freitag in Istanbul gespielt hast und dann mit dem ganzen Reisenstress, keine Ahnung, ich gebe zum Beispiel Manresa zum Beispiel, die waren Letzter in der Tabelle in der ACB, kommst und sich dafür für das Spiel bereit zu machen, ist schon eine echte Herausforderung, wenn du weißt, okay, am Dienstag geht's gegen Moskau. Das ist schon so eine Herausforderung und dann kann es eben auch sein, dass du da verlierst, was uns auch dann passiert ist.
Mhm.
Und das ist halt gerade die Herausforderung, dass du dich auf jedes Spiel super vorbereitest und jedes Spiel richtig ernst nimmst, weil du hast keine Spiele zum Ausruhen, es geht immer nur Vollgas.
Ja, wir haben uns ja alle sehr gefreut, dass es bei dir sportlich direkt super geklappt hat. Ich glaube, du hast ein bisschen davon profitiert, das ist ein blödes Wort jetzt, aber dass sich dein Kollege Andrea Bagnani verletzt hat. Du hast ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Wie ist denn da die aktuelle Situation? Ist der eigentlich wieder dabei und wie ist so das Center-Ranking da gerade bei euch? Bist du da die Eins?
Ja, also im Moment ist er gerade nicht dabei. Also ich weiß auch nicht, wie das geplant ist, wann er zurückkommt. Da stehen wir nicht im Bilde. Mhm. Aber im Moment ist gerade so, dass der Elimane Diop und ich uns die Minuten teilen. Manchmal spielt er mehr, manchmal spiele ich mehr. Ich glaube, das passt ganz gut, weil wir auch vom Typ her ein bisschen unterschiedlich sind.
Und das kann man sagen, ja.
Ich glaube, das passt ganz gut.
Ja. Du musst doch eigentlich dem Basketballgott massiv dankbar sein, oder? Ich meine, die Zeiten, wo ein Center mit dem Rücken zum Korb spielen musste, um sich seinen Weg da im Post-up durchzukämpfen, die sind vorbei. Gefragt sind Typen wie du. Groß, super Wurf, exzellente Passqualitäten. Yay, moderner Basketball, super.
Ja, das ist also ich bin auf jeden Fall, sehe das mit zwei lachenden Augen.
Absolut.
Dass die Entwicklung dahin gegangen ist. Aber ich glaube, dass es gerade so ein bisschen, dass die Center, die richtig Center sind, auch gerade wieder so ein bisschen im Kommen sind, weil sie halt noch mal was ganz anderes dazu bringen. Was vielleicht im Moment gerade so ein bisschen am Aussterben ist, sage ich jetzt mal, ja. So ein Mike Zirbes oder so, der halt sich da unten einen zurechtwühlt, die sind auch immer gefragt und hat bei Roter Stern auch super Saisons gespielt. Jetzt leider bei Maccabi nicht so das richtige Team gehabt, glaube ich.
Mhm. Und auch ein bisschen verletzt jetzt immer noch, ja.
Ja, genau.
Ja. Okay, also du erwartest schon ein kleines Comeback der großen Center, die mit dem Rücken zum Korb spielen.
Ja, ich glaube nicht, dass das komplett ausstirbt. Mhm. Weil es gibt immer wieder Spielsysteme, wo das halt auch besser passt.
Ja. Die Euroleague-Saison, also da, wie hast du die erlebt, so sportlich gesehen? Was waren da so für Teams, aber auch für Spieler, die, wo du sagst, boah, die waren echt gut oder der war super oder bei dem habe ich mir sogar was abgeschaut. Was ist so hängen geblieben, sportlich gesehen?
Ja, also das ging so schnell jetzt, da brauchen wir erstmal ein bisschen Zeit, um das, glaube ich, so ein bisschen zu verarbeiten, was man da jetzt alles rausgelernt hat, aber was mir so im Kopf bleibt, sind zum Beispiel Langford, der eine Zeit hatte, wo er, keine Ahnung, 25 Punkte, 30 Punkte im Schnitt gemacht hat über 10 Spiele oder so. Und dann haben wir selbst gegen ihn gespielt und es war wirklich so, dass der nicht zu stoppen war. Also da hättest du machen können, was du willst, der war einfach nicht zu stoppen. Und wir haben gute Verteidiger in unserem Team und das war einfach nicht möglich. Und das ist dann schon beeindruckend, wie du mit so einer Konstanz so hochprozentig wirfst. Das ist schon sehr beeindruckend.
Ja. Eine alte Entdeckung von Andrea Tringieri, dieser Langford mal in der zweiten italienischen Liga. Ja, da hat sich auch gemacht, muss man sagen. Und
ich glaube irgendwie kommen alle die Spiele, die irgendwie was geworden sind, waren irgendwann mal in der zweiten italienischen Liga.
Wanamaker auch, ne?
Ja, also oder ich glaube, war es nicht bei Kyle Heinz auch so?
Kyle Heinz auch, genau. Den haben die Bamberger aus der zweiten italienischen Liga gefunden.
Jeder kommt da.
Komisch, ne? Irgendwie scheinbar eine gute Liga. Oder zumindest wird man da so ehrgeizig, dass man sich unbedingt verbessern will.
Ja.
Vielleicht ist das der Grund. Worin hast du dich denn verbessert im Laufe der Saison, wo du sagst, das konnte ich vor einem Jahr noch nicht?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe meine Athletik ein bisschen verbessert.
Mhm.
Gerade auch gezwungenermaßen, weil wir spielen sehr schnell im Basketball. Und zumindest wenn wir gut spielen, spielen wir schnell im Basketball, wenn wir gut verteidigen. Und da bleibt dir nichts anderes übrig, als zu rennen. Und da habe ich, glaube ich, einen Schritt nach vorne gemacht. Und ich glaube, in den kleinen Sachen, die vielleicht nicht so auffallen, wenn man sich jetzt ein Spiel anguckt, aber so kleine Feinheiten, die man lernen kann von seinen Mitspielern, die halt schon ein bisschen mehr Erfahrung haben.
Mhm. Sag mal so eine Sache, so eine Kleinigkeit. Das ist so, kann auch was völlig Profanes sein, das ist wurscht.
Ja, also jetzt mal was ganz Detailliertes, also von Andrea Trinchieri hat das immer im Training gemacht, auch wenn er nicht so oft mit uns trainiert hat, weil er verletzt war, aber nach dem Short Roll, also wenn so ein halbes Poppen nach dem Pick and Roll, dann hat er immer kurz zum Korb geguckt, bevor er den Ball gefangen hat.
Mhm.
So eine Sachen, also um zu sehen, was da los ist, um zu sehen, wie die Spieler aufgestellt sind, was der nächste Move sein könnte. Und das sind so eine kleine Sache, die halt, wo man halt genau hingucken muss, aber die viel bringt.
Jetzt habe ich gerade Trinkieri gesagt und du hast ihn übernommen. Du meinst Andrea Bagnani natürlich, ne?
Genau.
Okay, aber eine schöne Geschichte. Man lernt auch, so Nummer 1 Draftpick mal gewesen in der NBA. Und dann, ja, ein paar gute Jahre da gehabt. Hat er dir ein bisschen was erzählt von der NBA oder erzählt er gar nichts?
Ja, erzählt schon. Also es ist ein sehr, sehr ruhiger Zeitgenosse, aber wenn man dann so mal zusammensitzt oder so, dann erzählen die Jungs, der nicht der Einzige, der in der NBA war.
Nee.
Also wir haben ja gefühlt das halbe Team war in der NBA. Die erzählen dann schon ein paar Sachen. Also da bekommt man schon sowas mit.
Ich habe euer Spiel gesehen und in Bamberg natürlich, logischerweise, da war ich ja auch da haben wir uns kurz getroffen.
Mhm.
Da saß neben mir ein NBA-Scout und man kommt ja so ins Gespräch und dann sagt er, hier, Vogtmann. Ja, ich sag, Vogtmann, super, ne? Ja, sagt er, super. Und ich sag, und? Da sagt er, ja, der spielt noch ein Jahr in Spanien und dann NBA. Das war ein Scout von den New York Knicks übrigens. Ist das so ein Fahrplan, der so realistisch ist? Also, du wirst natürlich jetzt an dieser Stelle nicht sagen, wann du in die NBA gehst und ob, aber ist das so, wo du denkst, ja, da hat er, glaube ich, recht, das könnte schon passieren, oder ist das überhaupt gar kein Thema?
Also, nee, gar kein Thema ist es nicht. Also, man hat das schon irgendwie hinten im Hinterkopf, aber du kennst mich jetzt ein bisschen und du ich glaube, du hast mir die Frage auch schon ein paar Mal gestellt.
Das ist leider mein Beruf, das ist ärgerlich.
Ich glaube, ich bin da sehr, sehr entspannt, was das angeht. Und
bist ja noch sehr, sehr
weiß voll und ganz, was ich an meinen bisherigen Schritten richtig gemacht habe und werde das so beibehalten, dass ich da ganz in Ruhe Sachen mache und jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie Summer League spiele, um da irgendwie einen Spot vielleicht zu kriegen irgendwo. Sondern ich mach das ganz entspannt und wenn es irgendwann, ob das jetzt nächstes Jahr ist oder in 2 Jahren oder gar nicht, wenn dann irgendjemand kommt, dann wird man sich das überlegen, ob das Sinn macht oder nicht. Und wenn der Kollege davon nichts recht hat, dann würde es mich freuen. Wenn er nicht recht hat, dann stecke ich den Kopf nicht in den Sand.
Na eben. Gibt ja noch einen Kollegen in Brooklyn. Der hat ja auch Plan. Mit dem redet man ja auch zwangsläufig. Man ist ja der Bundestrainer. Das ist ja, also logischerweise spricht man ja mit dem über alles. Ne? Ist ja klar. Ist ja der Bundestrainer.
Ja, natürlich. Also wir reden jetzt nicht jeden Tag und er fragt mich nicht jeden Tag, ob ich nicht in die NBA komme.
Du, Chris, ruf mich nächste Woche nochmal an. Heute ist gerade schlecht mit NBA.
wir reden meistens darüber, wie es läuft für mich persönlich hier gerade. Wir haben ein bisschen drüber geredet, wie es im Sommer laufen kann. Genau.
Das ist ja eigentlich, also du hast es ja schon angesprochen, eine gute Kombo, ne, für den Sommer. Vogtmann-Zirbes, der eine von draußen und wenn man mal einen braucht, der am Korb so ein bisschen rumschiebt, dann kommt der Zirbes rein.
Ja, oder andersrum.
Oder andersrum, also, ja, genau.
Also es gibt ja mehrere Varianten, also aber da lasse ich dem Bundestrainer seine Arbeit machen und für das Heidengeld, was er verdient, auch dann die eigenen Entscheidungen treffen.
Ja, das ist völlig richtig. Ja, super Sache. Ja, aber der Sommer, der ist ja gebucht, oder? Also, du hast ja nicht die
Kalle. Ja, also wie ich letztes Mal schon gesagt habe, also wenn nichts dazwischen kommt, verletzungstechnisch, dann bin ich auf jeden Fall dabei.
Ja, super Sache. Ist ja auch tatsächlich eine große Geschichte, denn wenn alle dabei sind, musst du noch, ja, wenn alle an Bord sind, also von Dennis über den Zipser, dann ist das ja wirklich eine super Mannschaft.
Ja, also dann haben wir eine richtig gute Mannschaft. Müssen wir nur irgendwie hinkriegen, dass wir alle auf der, auf Englisch so schön sagt, on the same page sind.
Ja. Ja, dann nimmt der Schröder beim Essen mal seine Kopfhörer ab und dann ist der auch integriert.
Das würde hingegen.
Das kriegen wir alles hin. Ja, für den Erfolg macht er auch das. Ja, super Sache. Wir reden noch ganz kurz über die Euroleague zum Abschluss, Joe. Da will ich auch nicht länger nerven. Denn ihr spielt ja gegen ZSKA Moskau. Und wir zeigen die Euroleague auch weiter an jedem Spieltag bei Telekom Basketball. Ich gebe zu, am ersten Spieltag zeigen wir Panathinaikos gegen Fenerbahce. Aber welche Gründe gäbe es denn für uns, eure Partie zu zeigen gegen ZSKA? Vielleicht das zweite Match oder das dritte. Welche Chancen habt ihr gegen die? Das ist natürlich ein unangenehmer Gegner, muss man sagen, ne?
Ja, also wir haben ja so ein bisschen, war ja vor dem letzten Spieltag noch alles möglich. Also wir hätten noch auf jeden der ersten vier treffen können. Mhm. Ich glaube, dass uns ZSKA, dass wir die als letztes gewählt hätten, wenn wir es ausgesucht hätten. Mhm. Aber ja, du ist jetzt nun mal so und wir haben sie zu Hause geschlagen.
Genau.
Diese Saison. Es wird, brauche ich nicht zu sagen, dass es super schwer wird, die auswärts zu schlagen, weil ich weiß nicht, glaube ich, in den letzten zwei Jahren oder so drei Heimspiele verloren in der Euroleague oder irgend sowas. Also es ist wirklich, wirklich beeindruckend. Ja, aber wir werden gucken, dass wir von den ersten beiden Partien eins klauen.
Logisch.
Um dann unsere Heimstärke auszuspielen.
Ja.
Also wir müssen halt ohne Angst spielen. Wenn du mit Angst Respekt spielst, dann hast du keine Chance. Da nehmen dich auseinander, weil die haben so viel Qualität, sind so tief besetzt.
Aber ihr habt auch gegen Real gewonnen. Ihr habt zweimal gegen Real gewonnen. Glaube ich, in der Liga habt ihr sie auch geschlagen.
Genau, wir haben einmal in der Liga und einmal in der Euroleague.
Ja, also insofern, und die sind Tabellenführer in der Euroleague gewesen jetzt. Also.
Ja, also wir sind
ihr seid echt eine gute Mannschaft.
Dass wir eine Chance haben.
Ja. Also ich habe euch immer gerne auch zugeschaut. Ich finde die Art Basketball zu spielen da von euch auch richtig, richtig gut. Also macht echt Spaß.
Ich glaube auch, dass alle die da oben waren, vor dem letzten Spieltag, alle gehofft haben, dass sie nicht gegen uns spielen müssen.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Weil wir halt so ein Überraschungspaket sind. Also an einem guten Tag wird es echt schwer uns zu besiegen. Mhm. Und ich glaube, dass das schon auch ein bisschen Respekt einflößend ist. Aber ich glaube, Moskau muss ich jetzt auch nicht unbedingt verstecken.
Ja, wir werden es, also ich werde es mir in jedem Fall alles reinziehen, das komplette Programm. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich mag Playoffs und Euroleague.
Es wird auf jeden Fall spannend.
Joe, ich sage super, super lieben Dank, unmittelbar nach dem Training hier bei uns zur Verfügung zu stehen. Das ist nicht selbstverständlich, aber du bist, sage ich jetzt mal offen heraus, einer der pflegeleichtesten Spieler, die ich überhaupt kenne. Also das muss auch mal gesagt werden. Es gibt sehr viele Pflegeleichte und du bist ganz klar eine der Pflegeleichtesten.
Das höre ich gerne.
Ganz lieben Dank nochmal. Alles Gute für die Playoffs und auch natürlich für die ACB. Da ist ja auch noch alles möglich und dann... Ja, hören wir uns irgendwann und sehen uns spätestens im Sommer.
Genau.
Danke für deine Zeit.
Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.
Unser nächster Gesprächspartner hat gerade mitgelauscht bei Joe Vogtmann und hat gesagt, ich dachte, ich wäre der Pflegeleichteste. Anton Gavel vom FC Bayern. Das weiß ich ja gar nicht, Anton. Giltst du als pflegeleicht?
Ja, jetzt weißt du es.
Also, ich bin befangen, weil ich habe Beißhemmungen bei dir. Es ist ein sehr schwerer Einstieg für mich, weil ich kann kaum durch die ganzen Jahre, wo ich dein Spiel immer gesehen habe, du warst immer so eine Art, in Bamberg wurdest du ja bewundert von allen. Und du warst immer der Vorzeigeprofi. Die Trainer kommen und sagen, Superspieler. Fans kommen und sagen, Superspieler. Da kann man, über dich gab es jahrelang gar nichts Negatives zu sagen, oder?
Ja, es gab's nicht, ja, jetzt anscheinend doch. Also
nein, es gibt nichts Negatives in dem Sinne, dass du ein böser Mensch wärst. Aber
nein, ich meine, ich habe das schon mehrmals auch gesagt, dass ich das alles irgendwie mir erarbeiten musste und ich war nicht einfach der Talentierteste und ich musste das jetzt irgendwie mit der Arbeit irgendwie auf die Reihe bekommen. Und so
ich rede
das.
Aber mehr auch von Charakterzügen, Anton. Also so dieses Pflegeleicht ist man ja, kann man sich ja nicht antrainieren oder zumindestens...
Also ich glaube, manche Mitspieler würden sagen, dass ich auch nicht pflegeleicht bin. Also ich glaube, es ist jetzt auch so, dass man im Training nicht immer, sagen wir mal, mit mir klarkommt. Aber wie gesagt, es ist manchmal so. Aber ich versuche ja immer natürlich alles zu geben, ob es jetzt im Training ist oder im Spiel. Und manchmal natürlich kommen dazu, sagen wir mal, Konflikten, aber das gehört dazu.
Also du, wenn du bei anderen merkst, dass die nicht alles geben?
Nicht nur das. Also natürlich, man gelingt nicht immer alles. Also es gelingt einem nicht immer alles, auch im Training. Und dann kommen Emotionen dazu. Und ich bin auch derjenige, der mit Emotionen spielt. Und dann werden natürlich auch andere da mitgezogen, die vielleicht Unrecht da mitgezogen wurden.
Ah, hat sich das denn verändert? Also bist du dann am Ende... Also entschuldigst du dich dann manchmal auch oder sagst du, ach komm, es ist mir jetzt scheißegal?
Ja, spätestens am nächsten Tag oder am Ende des Trainings kommt es schon dazu. Also wenn ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, dann versuche ich das natürlich auch auf jeden Fall auf die Reihe zu bekommen. Vor allem aber ich denke in einer Mannschaft, als es zum Beispiel in die Jahre in Bamberg oder jetzt auch hier in München kommt es ab und zu den Konflikten oder zu manchen Streitereien. Aber ich glaube, das pusht auch ein. Man muss ehrlich miteinander umgehen. Man muss ja auch sagen, wenn irgendwas jemandem nicht passt. Und das sagen die anderen auch zu mir. Also ich muss natürlich, wenn man austeilt, dann muss man auch einstecken. Und so ist es, wie ich versuche, damit umzugehen.
Und diese Saison jetzt 2016-17, war die vom Streitfaktor her eine normale Saison oder war die ruhiger?
Die ist noch nicht vorbei. Also ich hoffe, dass wir werden sehen. Also wenn die vom Störfaktor oder von den Streitereien die schlimmste war und wenn wir am Ende mit irgendwas da rauskommen, dann hat es sich gelohnt.
Aber wenn du die ganze Saison so als unabhängig vom Streitfaktor so einschätzt, wie ist die so? Du hast jetzt wie viele Saisons schon gespielt? Wann fing es an? 2001.
Ja.
Das ist schon ganz schön lang, ne? Wie würdest du? Ja, so alt bist du nicht. Du bist 32, du bist im besten Alter.
Ja.
Aber jetzt so, wie ist denn die Saison so gelaufen, so für dich, wo du sagst, am Ende das, oder bis jetzt, das war so okay, es war Achterbahnfahrt, es war scheiße.
Ja gut war es noch nicht. Also wir haben uns mehr in Eurocup vorgenommen. Wenn man am Ende sieht, dass Unicaja Malaga das Ding geholt hat, dann ärgert man sich umso mehr. Und auch im Pokal waren wir vielleicht kurz davor, das Spiel zu drehen. Am Ende zwar glücklich, aber hätte ja passieren können. Das sind natürlich zwei Ziele, die wir jetzt nicht erreicht haben. Und damit kann man nicht zufrieden sein. In der Liga haben wir natürlich auch in Bonn und vor allem auch in Bamberg Punkte liegen lassen. Vor allem in Bamberg war das eine deutliche Niederlage, wo wir vielleicht noch nicht da waren, wo wir hätten sein müssen. Also,
warst du damals überrascht? Ich meine, das war ein 31-Punkte-Ding. Hast du auf der Rückfahrt gedacht, boah, was ist denn das gewesen? Oder ja. Kann man das mit deiner Erfahrung sagen, okay, das kann nächsten Dienstag schon wieder ganz anders aussehen?
Also ich wusste, dass sie in dem Moment besser sind als wir. Also dass es dann eine Niederlage mit 30 Punkten sein wird, habe ich echt nicht gedacht. Das hat auch wehgetan, das vor allem für mich persönlich in Bamberg so deutlich zu verlieren. Wir waren natürlich noch nicht absolut nicht da, wo wir vielleicht momentan stehen. Aber ich glaube, wir haben uns gesteigert. Also ich glaube, Stück für Stück haben wir uns dann verbessert. Wir werden jetzt natürlich auch sehen, wie Bamberg aussieht, wenn sie keine Euroleague-Spiele mehr haben.
Ja, genau. Ich habe in einem anderen Gespräch heute euer Team, also eure Mannschaft, als das Team bezeichnet, was die konstanteste Entwicklung vornimmt. Also ich sag mal so, Ulm spielt eine gute Saison, ne? Aber die haben sie auch schon im November gespielt oder im Dezember. Bei Bamberg geht es so rauf und runter und mit steigender Euroleague-Belastung ging es halt jetzt kräftemäßig eher nach unten. Und bei euch habe ich das Gefühl, es geht so peu à peu dann doch am Ende des Tages nach oben. Oder vertue ich mich da?
Also ich würde jetzt mit Ulm anfangen. Erstmal, man darf das nicht... so, sagen wir mal, negativ reden oder nicht negativ, sondern die haben im November so gespielt, die spielen aber auch momentan so, die waren ohne Niederlage bis Samstag. Also man muss schon sagen, es ist eine hervorragende Saison bis jetzt. Also das hat bis jetzt keine deutsche Mannschaft so lange durchgehalten. Und was uns angeht, wir haben uns, wie ich schon gesagt habe, wir haben uns gesteigert. Aber wir müssen noch ein Stückchen besser sein in den Playoffs, weil da kommt es an die Serien. Also ich meine, ein Spiel kann man immer gewinnen, aber eine Serie ist schon was anderes.
Das ist ja hier, ich weiß nicht, ob du unseren Podcast schon mal gehört hast.
Nein.
Okay, dann mache ich dich mit einer Sache vertraut. Wir sind hier, wir gehen immer sehr ins Detail. Mhm. Also wir haben ja Zeit, ohne Ende. Das kann ja 2 Stunden dauern. Aber wird's nicht. Aber die Dinge, die bei euch eine Rolle gespielt haben im Laufe der Saison und immer noch spielen, haben ja viel mit der Guard-Position zu tun. Mit dem Aufbau. So. Kannst du uns das erklären? Dieses Problem und diese Entwicklung, die sie genommen hat, weil du bist ja quasi auch direkt involviert. Du bist ja, ich habe hier Datenbankauszug von Eurobasket, Point Guard. Das hörst du nicht ganz, du bist ja Guard, also genau. Was bist du eigentlich genau und wie ist genau diese Situation auf der Aufbauposition des FC Bayern München in dieser Saison zu erklären?
Ja, ich glaube, dass in modernem Basketball momentan jetzt wirklich nicht mehr so viel Wert drauf gelegt wird, wer Point Guard und wer Shooting Guard ist. Also ich glaube, trotzdem muss man das irgendwie differenzieren. Also ich und Nick, vielleicht sind wir ja nicht von dem Reinsten ein Point Guard, das jetzt, jetzt die Bälle verteilt und irgendwie auf 8, 9 Assists kommt, wie das Jared oder Drew gemacht oder machen. Ja, natürlich. Also wenn man auf die Resultate guckt, dann haben wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, nicht erreicht. Das kann man ja auch daran sagen, dass die Aufbauposition nicht gut genug besetzt wurde. Wir versuchen das natürlich, oder ich rede für mich, ich versuche das natürlich so gut wie möglich zu erfüllen. Manchmal besser, manchmal schlechter. Und das ist alles. Also man darf sich ja noch nicht vorwerfen, dass man nicht alles gegeben hat oder alles versucht hat, es richtig zu machen. Dass es bessere gibt, weiß ich ja natürlich auch. Und nicht nur auf dem europäischen Niveau, sondern auch in Deutschland. Aber
Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass du das Problem bist. Das ist ja Quatsch. Nee, aber du warst ja schon, also schon bei Svetis Zeiten war es ja so, dass du nicht hundertprozentig glücklich warst, dass alle gesagt haben, du bist jetzt der Point Guard und jetzt mach mal einfach, sondern dass du warst ja eher der Shooting Guard vom Gefühl her so, oder?
Das hat man, ja, natürlich, ich kam ja aus Bamberg, wo ich mit zusammen mit John Goldsberry die 4, 5 Jahre gespielt hat, wo er eigentlich den Ballvortrag übernommen hat und ich mich, sagen wir mal, mehr auf Scoring konzentriert hat oder das war, sagen wir mal, mehr meine Aufgabe. Aber ich weiß ja auch natürlich, dass die großen Mannschaften oder die Mannschaften, die erfolgreich sein werden, sind tief besetzt. Und es geht einfach nicht, dass jedes Ego einfach zufriedengestellt wird. Das wird funktionieren, das wird nie funktionieren oder funktioniert nur ganz selten. Also man muss sich schon in die irgendwie versuchen, einfach seine Rolle zu finden und versuchen, auf seine Weise irgendwie der Mannschaft zu helfen. Also es geht natürlich nicht immer, aber man kann es ja versuchen. Also dieses Jahr, sage ich mal, ist es jetzt umso schwieriger, dass man hinter sich einen der Besten oder einen Trainer hat, der mal selber einer der Besten, der nicht der beste Point Guard der Europa sowieso, vielleicht sogar der Welt war. Und dann natürlich guckt man immer über die Schulter und man ist ja selber auch ein bisschen noch Fan und denkt, okay, gut, jetzt ich weiß ungefähr, wie er das gelöst hätte oder wie er das gelöst hat und du kannst es ja nicht so erfüllen. Da macht man sich, der spielt natürlich Kopf immer mit.
Der große Schatten vom Sascha Djordjevic, also spielt dann doch auch eine Rolle. Finde ich
sicher. Spannend. Also ich meine, ich persönlich kenne ihn eigentlich nur als Spieler. Ich wusste natürlich klar, dass er trainiert hat die letzten Jahre, aber und er hat große Erfolge. Er war einer, der die Spiele entschieden hat. Er war einer, der viele Erfolge gesammelt hat und selber erfolgreich war. Und natürlich will man ihn auch zufriedenstellen als, sagen wir mal, nicht Nachfolger, aber als seine rechte Hand, genau, auch gerade auf, genau, auf der Point Guard Position. Dann versucht man einfach alles richtig zu machen, nicht nur der Mannschaft zu helfen, sondern auch dem Coach zu zeigen, okay, ich kann das ja auf einem gewissen Niveau versuchen, so zu erfüllen, wie du dir das vorstellst.
Dann gibt es auch so 4-Augen-Gespräche, also dass man sagt, okay, die Mannschaft ist mal weg, jetzt mal nur wir beide untereinander und er erzählt, wie er sich das vorstellt und dann sagst du, ja, das, also gibt es das dann direkt so dieses,
ja, klar, also
du bist mein verlängerter Armgespräch?
Er ist Trainer, er redet ja mit jedem auch persönlich. Also das ist natürlich so, dass man gewisse Situationen bespricht oder auch Aufgaben oder was die Erwartungen sind und das gehört dazu. Also natürlich, das machen die Trainer, das macht er auch. Und er ist natürlich noch in seinen Jahren ein junger Trainer, aber der hat die Erfahrung als Spieler. Das ist enorm.
Und dann kommt im Laufe der Saison ein Nick Johnson, ganz neu nach Europa. Der hat noch nie einen europäischen Ball in der Hand gehabt. Der kriegt den dann auch als Point Guard, schmeißt den ab und zu halt mal vielleicht einmal zu viel weg. Schwupp-Problem immer noch nicht gelöst. Wie hat sich dann deine Rolle dadurch verändert? Auch also wurde dann auch gesagt, pass mal auf, Anton, kümmere dich mal um den Nick oder zeig dir mal, wie man hier in Europa das macht. Oder warst du auch so ein bisschen der Ausbilder für Nick Johnson dann?
Ich würde nicht sagen Ausbilder. Ich meine, man muss ja auch so sehen, erstmal in Europa, europäischen Basketball, das, sagen wir mal, so schnell zu kommen und einfach sich integrieren und auch sich direkt auf das Spiel zu, sagen wir mal, das irgendwie alles umzusetzen, hat er schon sehr gut gemacht, finde ich. Also das zum Beispiel mit dem Schrittfehlerregeln, das hat man bei ihm fast gar nicht gesehen. Natürlich, dass er mal 1-gegen-1 spielt ab und zu, das sind ja auch die Sachen, die man von ihm erwartet. Er ist ein Scorer, er ist ein athletisch, er kann sich seinen eigenen Wurf kreieren und du brauchst auch solche Spieler in der Mannschaft. Also er ist noch jung, klar, er wird sich sicherlich weiterhin entwickeln. Auf seiner College-Zeit hat er auch nicht wirklich, sagen wir mal, diese Point-Guard-Rolle gespielt, aber wir versuchen uns da gegenseitig zu helfen. Also es ist nicht nur, dass er von mir profitiert, sondern ich natürlich auch von ihm. Und wir versuchen das jetzt irgendwie unter einen Hut zu bringen. Also er bringt andere Qualitäten als ich und dass wir da auch miteinander reden und alles ist ja normal.
So, die Saison geht weiter voran. Plötzlich kommt Drew Joyce. Ja, dann denkst du dir doch, sag mal Leute, jetzt ist aber irgendwann mal gut. Also jetzt habt ihr mir den Nick dahingestellt, jetzt kommt noch der Joyce. Man kann mir auch etwas anders den Rücken frei halten und mich unterstützen, als ständig mir einen vor die Nase zu setzen.
Naja, man denkt sich schon natürlich, dass man denkt sich das Seine. Und ist ja klar, dass wenn die Erfolge ausbleiben, dass auch Veränderungen vorgenommen werden. Also ich bin ja auch selber kritisch und kann sagen, dass wenn man das Halbfinale nicht erreicht hat und wenn man das Pokalfinale nicht gewonnen hat, dass und wir oder ich persönlich auch nicht, sagen wir mal, auf dem Niveau war, wo ich mir das selber vorgestellt habe, dass es dann dazu kommt. Ich meine, jetzt haben wir einen Point Guard, der mal die Liga in Assists angeführt hat, bis vor kurzem noch, der die Liga kennt, der sofort in den Spielen schon gezeigt hat, was er kann und dass er immer noch der ist, wie er mal war. Also ich persönlich habe jetzt damit absolut kein Problem. Also es ist jetzt so, dass die Zeit der Statistiken und irgendwas vorbei ist, sondern erzählen nur noch in den Jahren, die noch übrig bleiben, ein paar Titel zu gewinnen. Und wenn da noch 2-3 weitere Spieler kommen, habe ich jetzt kein Problem damit. Ich brauche einfach nur, dass wir noch einen Titel gewinnen.
Ja, aber man fühlt sich ja auch gerne geborgen oder so, ne? Also die unterstützen so.
Also ich glaube, das ist jetzt auch nicht Frage an mich, wen man holt oder wie man sich verstärkt. Also ich glaube, wir müssen auch sagen, wir haben ja auch Mike Zirbes geholt. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass wir haben ihn durch, sagen wir mal, mit Andre Balvin ersetzt oder andersrum. Und dann kann man das ja auch mit Nick Johnson sagen, als Alex Renfro weggegangen ist. Also es waren schon 1:1 Änderungen.
Und man ist mit dir ja auch, du hast ja auch verlängert in München, ne? Du hast ja Vertrag noch bis Mitte 2018, ne?
Also genau, richtig. Ein
Wohlfühlfaktor muss ja in jedem Fall sicher, dabei sein, sicher. Von beiden Seiten.
Sicherlich, ich meine, die letzten 2 Jahre wurden noch nicht gekrönt. Ich hoffe, dass es mal irgendwann kommt. Also ich meine, das ist jetzt mein Ziel, das ist die Aufgabe, nicht nur mein, sondern dass wir uns alle gesetzt haben, einfach einen Titel endlich mal wieder nach München zu holen. Ich meine, das bleibt nur einer übrig und das wird mehr als schwer genug, aber die Möglichkeit ist noch da und wir versuchen alles Mögliche daran zu setzen, das zu erzielen.
Also man kann ja gar nicht anders, als dann über den Vergleich mit Bamberg reden, oder? Muss man auch mit Ulm, also du hast Ulm gerade schon sehr gelobt, aber im Hinterkopf hat man, wie gut ist Bamberg, wenn die mal einfach etwas ausgeruhter sind? Ist das so?
Es wäre unfair, den Ullmann dann einfach sie einfach in die dritte Rolle zu schieben. Also die sind momentan Tabellenführer, da wird sich wahrscheinlich auch nicht vieles mehr ändern.
Aber ihr habt sie 3-mal geschlagen in 4 Pflichtspielen.
Das ist richtig, aber trotzdem, wenn man zum Beispiel das Spiel zu Hause in Eurocup sieht, das hätten wir eigentlich fast verlieren müssen. Da hat uns Bryce gerettet. Und ich würde sie trotzdem noch als als Nummer 1 jetzt momentan stellen, obwohl Bamberg vielleicht jetzt ausgeruhter wird mit dem Euroleague aus. Aber ich meine, Thorsten macht eine unfassbar gute Arbeit jetzt schon seit Jahren und in den letzten 2 Jahren wurden das gekrönt. Ich meine, letztes Jahr im Finale, Kern der Mannschaft ist geblieben, gut verstärkt. Also ich denke, die sind auf einem guten Weg und die können das auch wirklich packen. Sieht ja auch alles natürlich danach aus, wenn alles so läuft, wie die Playoffs das wollen, dass wir und Bamberg dann im Halbfinale wieder aufeinandertreffen. Also
kann schon passieren.
Ich weiß nicht. Also ich würd sagen, wenn Ulm jetzt ihre Hausaufgaben noch macht, in den letzten Auswärtsspielen vor allem, dann werden sie im Finale stehen. Mhm. Und dann wird sich zeigen, was dahinter passiert. Mhm.
Das Spiel jetzt in Ulm, du hast gerade Thorsten angesprochen, wie hast du das so erlebt, diese Situation? Warst du etwas überrascht, dass da plötzlich dreimal mit dem Tee um sich geschmissen wurde oder war das für euch auch als Spieler nachvollziehbar?
Also persönlich, ich weiß ja nicht genau, was da passiert ist. Also uns persönlich hat das natürlich geholfen. Ich meine, mit so einem Tee oder mit mehreren Tees kann man natürlich auch seiner Eigenmannschaft helfen, indem man sie ein bisschen anspornt oder einfach versucht, ein bisschen den Rhythmus zu ändern. Diesmal war das so, dass es uns geholfen hat. Mit den 5 Freiwürfen, die Bryce getroffen hat, kamen wir dann in Führung und dann konnten wir die auch ausbauen. Also
wenn sich so ein Trainer, also wir sagen das ja als Beobachter, vielleicht hat der Trainer das auch, also gar nicht jetzt auf diesen Fall bezogen, aber auf andere Fälle, so absichtlich sich einen Tee eingefangen, um der Mannschaft zu helfen, um sie anzuspornen. Wenn du jetzt als Spieler das siehst, dass dein eigener Trainer ausrastet, macht es da schon klack, klack und denkt, ah ja, der will bestimmt, dass wir jetzt aufwachen. Ah, jetzt bin ich plötzlich fit. Also macht das wirklich einen Unterschied aus, wenn der da rumpelstilzchenmäßig abgeht?
Ich finde, dass man sieht, dass der Trainer einfach hinter der Mannschaft steht, dass er mitspielt, dass er dabei ist. Natürlich hat auch Trainer seine Taktik und hat einen Plan, was man machen kann, wenn das Spiel vielleicht nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Manchmal ist man einfach sauer. Das kann man auch als Spieler, als Trainer sein und dann in manchen Situationen können wir nicht die Kontrolle behalten. Wie gesagt, mir ist es schon oft genug passiert und deswegen, man kann es ja helfen, man kann es natürlich auch schaden. Es ist immer so ein Zwiespalt ein bisschen.
Es gibt ja schon, was Trainer Emotionen angeht, gibt es einen kleinen Unterschied, oder? Vom alten Pesic zum neuen Djordjevic?
Ja, aber ich meine, die kommen ja beide aus Serbien. Also es ist, die haben ihre emotionale Seite. Es ist natürlich ein bisschen was anderes, aber trotzdem können sie beide laut werden.
Können beide laut werden. Jeweils in anderen Situationen wahrscheinlich, ne?
Ja, schon.
Ich habe schon vorher gesagt, manchmal bereite ich mich auf so ein Gespräch gar nicht richtig vor, weil ich einfach wissen möchte, wo es sich hin entwickelt und treibt. Aber in deinem Fall habe ich tatsächlich, weil es mich interessiert hat, ich habe deine Dreierquote recherchiert.
Ja.
31% in dieser Saison. Die Zahl kennst du oder guckst du dir gar nicht an?
Also ich kenne die Zahl jetzt nicht, aber ich weiß von dem, also vom Gefühl her, dass sie deutlich nach unten geht in den letzten Jahren.
39% davor, 44% habe ich hier stehen aus der Bamberger Zeit. Ich erinnere mich an ein Trainingsinterview mal vor 1-2 Jahren. Da warst du nicht gut drauf. Also weiß ich nicht, aber wolltest du nicht so groß. Und da habe ich auch nur mit der Dreierquote rumgealbert und da hast du gesagt, alles Kopfsache. Ha, das finde ich eigentlich sehr spannend. Ist das Kopfsache? Denn erkläre uns allen, also ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, mit dem Wurf, dieser mit einem lineal gezogenen Dreier, der kann doch gar nicht reingehen, sagt jetzt der Laie oder der Zuschauer. Der denkt sich, na kein Wunder, dass der nicht trifft, der schmeißt den ja quasi gegen den Ring. Erklär uns diese Technik und erklär uns, warum du glaubst, dass du persönlich in diesem Jahr diese Quote hast, wie sie ist.
Naja, wenn man die Zahlen, sagen wir mal, aus Karlsruher Zeiten guckt oder früher noch, die Prozente waren ja auch erstmal so niedrig in den 30er-Bereich. Und ich habe dann auch nicht wirklich was geändert. Also dass ich jetzt mir diese Technik ausgesucht habe, das war nicht jetzt irgendwie, was ich wollte. Es ist einfach, ich weiß, dass viele Trainer auch versucht haben, das zu ändern.
Echt?
aber leider war ich stur genug, um das nicht zu tun. Das hat sich dann, sagen wir mal, später nicht ausgezahlt. Aber ich habe wirklich viel einfach Wiederholungen da reingemacht und auch viel mit Stefan in Bamberg, also Stefan Weißenburg in Bamberg, da dran gefeilt und gearbeitet. Auch sogar mit Thorsten Gießener Zeiten haben wir da echt viel dran gemacht und versucht das ein bisschen zu steigern. Und dann irgendwann in Bamberg war die Zahl über 40. Also ich glaube, da war es auch natürlich mit Selbstvertrauen sehr viel zu tun. Und dann habe ich wirklich bei manchen Würfen gar nicht nachgedacht, sondern einfach das draufgerotzt, wenn ich das so sagen darf.
Ich habe dich auch schon beim Warmwerfen oft mal beobachtet oder in anderen Situationen und Nationalmannschaft, da machst du 25 von 25.
Ja, wie gesagt, das sind ja auch Übungen oder sagen wir mal irgendwelche Ziele, nicht Ziele, sondern einfach Übungen, die ich nach dem Training mache oder vorm Training oder war auch immer. Das waren immer so darauf fokussiert, dass man eine Drucksituation hat und eine bestimmte Anzahl von Treffern machen muss, bevor man das Training beendet. Aber wieso das jetzt dieses Jahr nicht klappt, ich weiß es nicht. Also ich habe.
Du hast auch keinen Bock drüber zu reden, richtig? Oder dir selber einen Kopf zu machen, ne? Also das nervt, dass ich das jetzt frage auch.
Ja. Ja, also nervt nicht. Also ich befasse mich selber damit sehr natürlich und versuche das ja auch zu ändern. Und im Training, vor allem wenn ich alleine werfe und sowas, wie gesagt, wenn diese Drucksituation vielleicht nicht da ist, da geht's ja auch rein. Also da gehen ja auch wirklich...
Also idealerweise spricht man nicht drüber. Das ist ja wie bei vielen, es gibt ja auch, das ist jetzt völlig, also jetzt gehe ich ganz weit raus, ne? Also nicht falsch verstehen, aber es gibt ja auch Krankheiten oder Geschichten, wenn man nicht drüber redet, dann ist es plötzlich weg und es ist besser. Also wir lassen das los, dieses Thema, aber ich meine...
Es gab zum Beispiel dieses Jahr zwei Situationen, vor allem an die ich mich erinnere, und das war das entscheidende Spiel gegen Malaga, wo mich der Gegenspieler, also gerade in dem Moment Nedovic, wirklich frei lassen hat und teilweise wirklich 2 Meter Abstand gehalten hat, wo ich die auch daneben geworfen habe. Und das war auch im Spiel gegen Bamberg danach so, dass manche Gegenspieler einfach wirklich Abstand, also sehr Abstand einfach gelassen haben und ich die trotzdem nicht reingemacht habe. Da ist es natürlich ärgerlich als Wort würde ich untertreiben. Also das muss man schon sagen, das macht schon einen wütend.
Da fühlt man sich fast persönlich beleidigt, ne?
Ja,
was lässt er mich denn hier stehen?
Irgendwie schon. Vor allem, weil ich weiß, dass es in der Vergangenheit nicht so war. Aber das ist ja auch so immer, das mit Bamberg zu vergleichen oder die Vergangenheit zu leben, das habe ich schon länger abgeschlossen. Das geht nicht. Ich meine, die Titel und die Erfolge persönliche, die ich da hatte, das war alles schön, aber das Basketball geht weiter und ich bin auch jetzt spiele auch woanders und muss natürlich da auch mich jedes Mal beweisen. Also das ist normal. Und klar, ich meine, man ist es ja auch so, dass ich sag's, ich wiederhole mich wieder, Kopf spielt mit, aber ich bin derjenige, der dann sehr drauf knabbert und sehr sich Gedanken drüber macht und überlegt, was muss man jetzt machen? Man macht das jetzt dann anders, dann versucht man das wieder anders zu machen, um irgendwie wieder in diese Situation zu kommen.
Vielleicht ist es ein drüber, Anton. Vielleicht ist es einfach, dass du sagst, also dass du eher eine Methode finden musst, um nicht mehr drüber nachzudenken.
Sicher,
das ist ja auch. Sagen, weißt du was? Leck mich am Arsch, Dreierquote. Und ich gehe jetzt mal mit meiner Freundin, Frau, weiß ich nicht, durch den Wald und gehe 2 Stunden spazieren, bevor ich nochmal 150 Dreier da drauf dübel.
Ja, ich habe es auch schon mal probiert. Ich habe probiert, weniger zu trainieren, mehr zu trainieren. Also ich habe schon natürlich auch getestet, was besser sein kann, was besser nicht, also was nicht. Aber in den letzten, also vor allem in der letzten Zeit, fallen die Dinger nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und ich hoffe mal, dass es vielleicht in Playoffs besser wird.
Mhm. Also einfach abwarten und ja. Ich meine, man wird ja, wir reden auch immer wieder mal über das Alter in diesem Podcast, ob es kann mit meinem fortschreitenden Alter zu tun haben, aber man wird ja auch gelassener irgendwann, oder? Oder nimmst du das immer, du scheinst es dir immer noch sehr zu Herzen nehmen, was deine sportliche Leistung an sich angeht?
Gelassener auf gar keinen Fall. Also ich denke, dass das hat zum Beispiel auch mit der Vergangenheit was zu tun. Wenn man weiß, was man vorhin erreichen konnte, dann will man das irgendwie beibehalten und man will das nicht wahrnehmen, dass es nicht besser wird oder dass es nicht mal mindestens gleich wird, wie das mal war. Klar, dass ich habe es auch selber gemerkt, so schneller oder sowas wird man nicht und von der Athletik, die ich damals hatte, also sagen wir mal wirklich schon in Anführungszeichen Athletik, ist ja auch weniger geworden. Also Ich habe das nie wirklich gern gemacht. Das heißt, auf meinen eigenen Körper zu achten, da habe ich echt nicht wirklich viel Wert drauf gelegt. Aber vielleicht ist es jetzt die Sache, die besser werden muss.
Wir reden also über so Sachen wie wirklich auch Ernährung und Training und Ruhephasen und Vitamin B-Komplex.
Eher sowas wie sich behandeln lassen von den Physios oder wie gesagt auch die Ruhepausen oder sagen wir mal im Training, dass die Trainer sagen, okay, jetzt machst du heute mal nur die Hälfte oder so. Das ist sowas, was ich zwar nicht mag, aber vielleicht muss es ja auch sein.
Mhm. Naja, du bist jetzt 32, ich meine.
Ich denke mal einfach die Spielweise, die ich immer gehabt habe, das war nie irgendwas, was einfach so im Vorbeigehen war. Es war immer alles sehr angespannt, sehr gezwungen und nie wirklich so mit, sagen wir mal, mit so einer Ästhetik irgendwie verbunden. Also es war alles eher so Zähne zusammenbeißen und alles anspannen und auf geht's. Also nie wirklich was, wo man sagen kann, okay, dann mache ich jetzt einfach locker irgendwie oder das sieht ja. Das ist alles
so natürlich.
Ja, genau, so natürlich, genau, richtig. Also so war das nie. Es ist alles eher so verkrampft, wenn ich das schon so nennen würde. Aber so war das schon immer. Und jetzt natürlich, wenn es nicht gut läuft, dann verkrampft man sich immer mehr.
Verkrampft man mehr.
Und versucht das natürlich, ich persönlich, meine Antwort darauf ist, noch mehr durch den Kopf, also mit dem Kopf durch die Wand zu gehen.
Ah, das ist auch keine Lösung am Ende, ne? Aber man will auch nicht sich, will man sich dann dahin begeben, dass man sagt, okay, ich rede mal mit einem Psychologen oder was? Das ist auch Quatsch, oder? Fühlt man sich, oder gibt ja so Teampsychologen bestimmt, oder da kommt einer und sagt, Mensch, willst du mal mit dem reden? Aber ist das ein Zeichen für dich dann schon von Schwäche?
Nee, ich habe das ja, ich gebe es zu, ich habe es auch schon mal gemacht. Mhm. Also so ist es nicht. Aber ich will mir nicht vorwerfen, dass ich mal nicht alles versucht habe. Sagen wir mal so. Also, dass ich nicht jetzt wirklich, ich will mir nicht vorwerfen, dass ich sage, okay, das hätte ich damals anders oder das hätte ich machen müssen. So war das zum Beispiel auch mit dem Wechsel damals aus Bamberg. Ich wollte mir auch nicht vorwerfen, irgendwie eine andere Herausforderung zu nehmen und sich einfach nur bequem auf einem, sagen wir mal, sich das alles bequemer zu machen, sondern einfach versuchen, noch irgendwas
zu erarbeiten, nochmal neu zu erarbeiten.
Nochmal irgendwas, ja.
Ja, vielleicht ist die Situation damals ja auch entstanden, du warst bei dem Wechsel, ich glaube, wenn man das so sagen darf, der begehrteste deutsche Spieler. Also, Zeitung stand, der Gavel muss den Bayern oder wem auch immer, der legt den Blankoscheck hin und dann wird eine Nummer eingetragen. Du kannst dir das aussuchen sozusagen. Vielleicht ist dadurch auch dieser Druck so ein bisschen entstanden oder dieses Gefühl, ich will es jetzt nochmal besser machen, ich will zeigen, was ich wert bin.
Ich glaube, da wurde auch echt viel drüber gesprochen, über dieses Wechsel. Also ich glaube, damals hat sich einfach da wurde alles geändert in Bamberg. Ich glaube, man muss ja auch so sagen, alles in die richtige Wege geleitet in Bamberg. Also danach, als ich gegangen bin, wurden wieder zwei Titel gewonnen. Also kann man nicht sagen, dass das was falsch gemacht wurde. Ja. Also von der Bamberger Seite alles richtig gemacht. Aber ich glaube, jetzt da wieder zurückzukommen, das wäre jetzt, ich glaube, wir reden jetzt einfach von jetzt und ich bin immer so, dass wenn ich eine Mannschaft jetzt, sagen wir mal, den Titel gönnen würde, dann wäre es Bamberg natürlich, obwohl ich versuche, dass wir selber endlich mal wieder einen Titel haben.
Du schaust auch viel Basketball, oder? Und viel Sport?
Ich habe, also Sport allgemein auf jeden Fall, Basketball auch, aber weniger als es mal war. Es war weniger als es mal war.
Irgendeiner hat mir mal gesagt, der Gavel, der guckt jedes Euroleague-Spiel.
Habe ich. Das ist auch richtig so. Aber jetzt mit dem neuen Modus
kommt man nicht hinterher, ne?
Ist es auch schwierig, alle zu sehen. Und dann bin ich auch ganz ehrlich, dann habe ich auch keine Lust, manche Spiele anzuschauen. Also man hat ja schon wirklich jedes, eigentlich ist ja immer ein Highlight dabei, jede Woche. Deswegen, das alles jetzt mitzuverfolgen, irgendwie
ist
auch
dann,
nicht.
Reicht's dann auch,
ich meine, wenn man selber spielt, dieses Modus, und wenn man selber in der Euroleague ist, dann bin ich mir sicher, das ist ja was ganz Besonderes. Also mit den so vielen Spielen und Reisen und man spielt ja eigentlich fast jede Woche, teilweise sogar zweimal die Woche, Entscheidungsspiele. Also da guckt man natürlich auch deutlich mehr. Also ich habe dieses Jahr natürlich die Euroleague sehr verfolgt, aber nicht so, als wie ich das damals in der Vergangenheit gemacht habe.
Ja. Aber es nochmal, so da nochmal hinzukommen als Spieler, super, ne?
Ja, natürlich, wäre natürlich wieder so ein Traum. Also ich spiele jetzt, glaube ich, 7 Jahre in Folge oder 8 Jahre in Folge international, ob das jetzt Eurocup oder Euroleague ist. Das war damals immer schon mein Traum, als ich noch gar nicht international gespielt habe. Das habe ich da mal geschafft und 5 Jahre in Folge Euroleague gespielt. Aber nochmal gerade so einen Modus zu spielen, das wäre schon wieder ein Traum, ja.
Ja, na gut, ist ja noch nicht vorbei, der Traum.
Kann ja alles passieren. Auch natürlich nicht mit der, sagen wir mal, mit der Verantwortung, die ich damals hatte. Das ist jetzt aber trotzdem egal. Hauptsache irgendwie dabei sein und das mitspielen zu können, das wäre schon was Feines.
Ja. Also gab es eigentlich jemals einen NBA-Traum?
Nein. Also nee. Also ich hatte, es kommt jetzt überraschend, ich hatte damals so 2 Trainings in NBA, aber das war nach dem 2. Jahr in Gießen. Da war ich in Boston und in Houston, aber dass es ein Traum war, ich war da eher wirklich fast wie ein Fan oder wie ein Tourist. Also ich habe mir das alles abfotografiert und alles gesammelt, was man sammeln konnte. Und ich war einfach nur froh, überhaupt da zu sein. Es war auch mein erstes Mal in Amerika. Das war das 2006,
ich habe ja hier von der Datenbank den Ausdruck. 2. Jahr Gießen war Ende 2006.
Tja, da saß
Vor Musier, bevor
genau, Musier. Genau, da weiß ich, dass ich meinen Vertrag in New York mit meinem Agenten damals unterschrieben habe, für Musier.
Da warst du 22.
Richtig.
Oh. Ja, da war so ein leichter NBA. Nee, Traum nicht, aber so einfach so ein bisschen mittrainiert. So ein bisschen darum mit.
Ja, bei Boston. Das waren sowas wie Workouts eigentlich nur.
Ach so, okay.
Also es waren kein wirklich mit Mannschaftstraining, sondern eher, ich saß auf Mutombos Stuhl da in Houston und in der Umkleide und das war natürlich toll. Ich meine, bei meinem Workout in Houston war damals Brandon Roy, der später, der ist jetzt nicht mehr spielt bei Portland, aber genau. Natürlich eine unglaubliche Rolle, All-Star, glaube ich, auch mehrmals gewesen. Mit ihm und in Boston waren Leute wie Rondo und Randy Foy und Millsap und alles, wie die hießen, das waren schon
Kaliber.
Schon super, ja, auf jeden Fall. Aber da habe ich nur gestaunt und mir das angeschaut. Also ich habe nie wirklich über NBA irgendwie gedacht.
Hätte ich so gedacht, weil wenn du so diesen Euroleague-Traum hast oder diesen Traum hast, immer besser zu werden oder immer das maximal Mögliche zu erreichen, alle, mit denen ich darüber rede, diese NBA, ja, ich muss mal dahin, wo der ultimative Wettbewerb ist, wo die Besten spielen, mit denen will ich mich messen.
Ich war nie Spieler dafür. Also wirklich, ich glaube auch von dem Spielstil und von Athletik und alles war es einfach absolut gar nicht. Also aber wirklich, also als Traum nicht. Ich war schon absolut zufrieden, als ich da bei diesen Workouts war. Das war phänomenal, überhaupt irgendwie dabei zu sein und mit Jeff Van Gundy da kurzzeitig zu quatschen über damaligen Richard Petruška, der mal bei Houston gespielt hat. Mit Hakeem Olajuwon und so, der einzige slowakische Spieler, der in der war. Also sowas, das waren schon Erlebnisse. Aber dass ich jetzt, sagen wir mal, wie heutige Spieler wie Maxi oder Paul über NBA denken, dass sie auch wirklich die Chance bekommen, das nicht.
Mhm.
Das nicht.
Ja, aber das ist bei den jungen Leuten ist das heutzutage so, ne?
Es ist ja auch okay, wieso nicht? Ich meine, so wenn sie die Möglichkeit haben, dann wieso nicht?
Weil man... Ich sage Ihnen immer, lieber sollten Sie 25 Minuten bei einem Euroleague-Team spielen, als 8,5 Minuten bei einem NBA-Team.
Das müssen Sie selber entscheiden, was Sie wollen. Also, wie gesagt, ich war nicht in der Position. Ich bin auch zufrieden damit, dass es so ist. Und ich bin auch ehrlich, ich weiß, dass ich kein NBA-Spieler mal war. Also, auf gar keinen Fall.
Hättest du gedacht, dass Paul Zipser NBA spielt, also ein Spielertyp auch ist, wo du sagst, weißt du was, Paul? Die Bulls, die haben auf dich gewartet.
Ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht, ganz ehrlich. Also, dass er das schaffen kann, da habe ich mir schon gedacht, dass er die Möglichkeit bekommt. Weil er auch vom Athletischen her und auch von seinem, sag ich mal, Mindset da vielleicht schon gehört. Aber dass es jetzt so schnell geht und dass er auch so eine Rolle in Bulls bekommt, ich glaube, das haben echt wenige gedacht. Aber ich bin total glücklich für ihn. Ich bin ein Fan, dass er das geschafft hat und wir sind auch im Kontakt. Also super, hoffentlich schaffen sie es heute in die Playoffs und dann wäre alles super.
Schaust du mal zu, wenn er spielt und nachts so?
Wenn die Spiele nicht jetzt irgendwie um 2, 3 sind, dann, also wenn es die Sonntagsspiele sind, irgendwie 8:30, 9:30, dann dann schon, ja.
Aber schön, dass ihr in Kontakt seid. Ja, ich finde, also er profitiert so ein bisschen davon, dass das natürlich ziemliches Chaos ist bei Chicago. Ne? Das geht schon runter und
gut
drüber.
Gut für ihn.
Ja. Genau, ja. Aber er macht das ja wirklich sehr ordentlich.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist so eine Sache. Alle sind verstreut über Europa. Vogtmann in Spanien, Zipser, Dennis und so weiter und so fort. Thema Nationalmannschaft, ist es für dich eigentlich, gibt es das noch, dieses Thema? Wie ist da so die Situation? Ich meine, wir haben ja, wenn die letzten Sommer etwas gezeigt haben, auf deiner Position, auf der Guard-Position, ich nehme jetzt extra mal beide, Point und Shooting Guard zusammen, jetzt schon einen gewissen Bedarf immer gehabt.
Aber ich denke da gerade mit Dennis Maodo, Per, Heiko und so, das sind gerade Leute, die diese 1-2 Positionen sehr gut ausfüllen können. Ich denke, für mich war das schon ein Highlight, Eurobasket zu spielen. Also das war wirklich eine Sache, die ich nie vergessen werde. Und ich weiß es noch nicht. Also ich glaube, dass da eher einfach die anderen jetzt die Chance haben. Und muss man auch sagen, von der Qualität her vielleicht schon ein Stückchen die Nase vorn haben oder auch mehr Nase vorn haben, und dann finde ich das ja auch okay so.
Glaube ich nicht.
Doch, doch.
Ach, doch mal mitspielen da, Europameisterschaft jetzt oder so.
Ja, natürlich.
Du bist doch ein Typ, dich kann man doch so immer gebrauchen, sage ich jetzt mal. Also jetzt, klar, Schröder spielt jetzt die Eins, okay. Das ist jetzt so, das ist halt Dennis Schröder. So, aber du bist halt doch ein super Teamspieler, defensiv Mensch und zack, und dann bringst du nochmal Energie von der Bank, da hast du aber keinen Bock mehr drauf.
Nee, also ich habe absolut damit kein Problem, jetzt von der Bank zu kommen oder so, das darf man jetzt nicht missverstehen. Ich denke einfach nur, dass es auf der Position einfach Spieler sind, die besser sind in dem Moment, da muss ich ja auch anerkennen. Also ich habe damit
absolut kein Problem. Du glaubst, dass Maodo Loh ist besser als du? Heiko Schafazik ist besser als du.
Ich denke einfach, dass sie da besser passen, ja, ganz ehrlich.
Okay. Ich glaube, wir haben noch ein Thema gefunden, worüber er nicht reden möchte. Aber ist ja auch halb so wild. Ich meine, du hast ja auch einige.
Naja, ich habe in den Sommer, also für, jetzt rede ich auch von slowakischen Nationalmannschaft. Ich habe eigentlich jeden Sommer durchgespielt. Mein letzter Sommer war das erste Mal, dass ich gar nichts gemacht habe. Mhm. Also, dass ich gar nicht gespielt habe oder gar nicht irgendwas mit irgendeiner Nationalmannschaft zu tun hatte. Seitdem ich 17 bin.
Also, genau. Und ich erinnere mich daran, dass du, glaube ich, gesagt hast, ich mache jetzt diesen Sommer mal nichts. Und dann lief die Saison aber auch nicht so an, gerade zu Beginn, wie du das dir erhofft hattest durch die Pause.
Nö.
Oder?
Also ich meine, natürlich, ich denke mir immer, man kann besser spielen. Also das war jetzt alles komplett neu, auch mit Trainer und mit der neuen Mannschaft. Und es wurde alles neu zusammengewürfelt. Aber die Vorbereitung verlief schon, also ich muss sagen, die Vorbereitung verlief super für mich. Also es war eine der besten Vorbereitungen persönlich, die ich je hatte. Und ich rede nicht von Leistungen, sondern auch von allem drumherum. Ob wir jetzt schon in Italien waren und dort mit angefangen zu trainieren und mit die Vorbereitungsspiele und alles. Das war schon sehr, sehr ordentlich. Also sowas persönlich kannte ich auch nicht, die ganze Vorbereitung mitzumachen. Aber es hat schon gut getan, ja.
Mhm. Ja, klar, da fingen ja schon die ersten Team-Building-Maßnahmen an, ne?
Ja.
So, jetzt haben wir, die reguläre Saison ist kurz vor dem Ende. Playoffs beginnen bald. Die Ausgangslage ist relativ eindeutig, sage ich mal. Da spielen drei sehr gute Mannschaften und dann kommt der Rest, die auch teilweise gut sind. Und was ist jetzt so die Sache, die du dir persönlich noch wünschst für das Team FC Bayern München und für dich als Spieler, wo du jetzt ganz konkret auch im Training darauf hinarbeitest? Gibt es da so eine konkrete Sache, wo du sagst, okay, also das, jene Bewegung oder jenes Spielsystem oder insgesamt Defense, Laufwege, was muss noch funktionieren, um am Ende wirklich den Titel gewinnen zu können?
Also zuerst für uns wünsche ich mir, dass wir noch mindestens einen Platz nach vorne rutschen. Dass wir das selber nicht in der Hand haben, wissen wir. Mhm. Und es wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Aber das wäre so noch das, was wir uns alle wünschen würden.
Platz zwei.
Ja, also das ist wahrscheinlich das Einzige, was möglich wäre. Es wäre zweiter Platz. Wenn es nicht klappt, wahrscheinlich wird es eh nicht klappen. Wir sind ja auch realistisch. Und was besser laufen muss, also ich glaube, wir müssen einfach das beibehalten, was wir jetzt haben. Also ich glaube, das Wichtigste bei uns ist, dass die alle Spieler irgendwie bei Laune gehalten werden und zwar hungrig sind. Und nicht, dass jetzt, sagen wir mal, einer sagt, okay, gut, ich habe jetzt nur 5 Minuten gespielt. Entschuldigung, scheiße ich jetzt drauf, sondern wir müssen einfach alle bei Laune gehalten werden und das ist nicht nur die Aufgabe des Trainers, sondern wir gegenseitig müssen das auch tun.
Weil ihr diesen Spielrhythmus einfach nicht mehr habt, keinen Eurocup mehr unter der Woche, nur noch Training, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Spiel, vielleicht Sonntag sogar erst.
Und wir haben 2 Spieler, die spielen müssen. Also es ist nicht so, dass sie spielen sollen oder dürfen, aber spielen müssen. Also wirklich von 1 bis 12 sind das Spieler, die spielen wollen und spielen eigentlich spielen müssen. Das ist auch schwierig für die Trainer, also für den Trainerstab, das jetzt zu alles irgendwie so ineinander zu bewegen oder dass alle irgendwie zufrieden sind. Das ist auch eine verdammt schwierige Aufgabe, finde ich. Also klar, jeder will spielen, jeder will sein Teil dazu beitragen. Keiner will auf der Bank sitzen. Das soll auch so beibehalten sein. Das fand ich zum Beispiel bei einem Freiburger Trainer, Fußballtrainer, so gut, wie er das mal dann gesagt hat, dass jeder einfach spielen will, aber man muss diese soziale Kompetenz haben. Ich glaube, so hat er das genannt.
Ja.
Dass jeder den anderen einfach auch unterstützt, auch wenn er selber nicht spielt.
Ich glaube, dass Bryce Taylor, euer Kapitän, sich ja auch so ein bisschen neulich so geäußert hat. Ne? Dieses, es gibt scheinbar ja schon 2, 3, 4, was weiß ich, ein paar Spieler, die etwas mehr spielen wollen, was ja auch beim gesunden 12-Mann-Kader völlig normal ist, dass diese Minutenverteilung, da muss man einfach Zähne zusammenbeißen. Ne?
Ja, nachdem wir natürlich Mike jetzt verpflichtet haben als den 6. Deutschen und damit Drew verpflichtet haben als den 6. Ausländer, sind wir so tief besetzt, ja, dass jeder den Anspruch hat, irgendwie zu spielen. Nur geht es natürlich nicht auch immer und ich glaube, kommt es ja auf die Tagesform, würde ich das so nennen, oder gerade zum Beispiel aus, wenn wir jetzt das Spiel in Ulm nehmen, das nie hat und Mike keine einzige Sekunde in der ersten Halbzeit gespielt haben, kamen sie rein im dritten oder vierten Viertel und haben wirklich das beide eigentlich das Spiel umgedreht, obwohl Nihat keinen Punkt gescored hat. Aber ich habe ihm das auch gesagt. Ich fand es einfach, der hat das Spiel, also der hat wahrscheinlich plus 15 gehabt in Plus-Minus-Wertung. Das sind solche Sachen, die passieren und damit muss man jetzt irgendwie nicht nur klarkommen, aber da muss man sich auch freuen, wenn das so ist.
Ach, das weißt du, wie viele Minuten du im Schnitt spielst?
Nee, das weiß ich nicht. Also ich persönlich, meine Sachen schaue ich mir nicht an. Also es geht mich echt, ich habe das ja auch mal gesagt, es geht jetzt nicht mehr um die Statistiken und um Sachen, die man selber macht. Also das Wichtigste ist, dass wir da wirklich am Ende irgendwas mit irgendwas in der Hand stehen, obwohl das schwer genug wird, ja.
Das wird schwer genug, ja. Deswegen dieser Wunsch, auf Platz 2 zu stehen, weil man im Halbfinale dann eventuell das Heimrecht gegen Bamberg, wenn es dann so kommt, wie auch immer. Ne?
Aber also erstmal gar nicht drüber denken. Viertelfinale wird schwer genug. Das sind ja Bonn, Berlin, Bayreuth, Ludwigsburg, Oldenburg, Gießen. Alle haben noch eine Chance, da reinzukommen. Mhm. Also gegen wen man spielt, weiß man nicht. Und das wird schon, letztes Jahr haben wir das auch gesehen, Spiel 5 gegen Ludwigsburg zu Hause, der ist gewonnen. Also
ja. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, Mittwoch, heute Abend, Oldenburg in Gießen. Ist noch ein bisschen Daumendrücken für den alten Verein angesagt? Wenn die gewinnen, dann sind sie vielleicht in den Playoffs.
Klar, wieso nicht? Ich meine, die haben das letztes Jahr knapp verpasst. Ich finde, Gießen gehört in die erste Liga, auch mit der Tradition, mit den Fans, mit der Halle. Und die haben echt die letzten 2 Jahre super gearbeitet. Also was der Dennis da auch mit denen gemacht hat, muss man schon sagen, Hut ab. Wir haben da auch knapp gewonnen dieses Jahr mit dem Wurf von Maxi in den letzten Sekunden. Also es sind schon schwerer Gegner. Und auch dort zu spielen ist nie einfach. Also ich weiß es von selber. Wir waren damals 6. haben Köln damals.
Also war eine echt coole Mannschaft, wenn man das so überlegt, ne?
Das war schon eine spezielle Mannschaft, würde ich auch sagen. Ja. Also das
Heiko Schaffer hat sich. Hast du noch Kontakt eigentlich? Habt ihr noch?
Ja. Wir haben noch mit vielen, also jetzt nicht mit vielen, aber mit manchen noch natürlich Kontakt aus der Mannschaft.
Chuck Eitzen,
ja, das waren Chuck Eitzen, Lou Campbell und Stefan Koch als Trainer.
Ja, klar.
Das ist, da hat uns schon natürlich durch die Halle gejagt, das muss man schon sagen.
Ach, echt?
Ja, also wir waren damals echt eine junge Truppe, ganz jung alle und oder die meisten waren echt jung und da haben wir echt, muss ich schon sagen, das da wurde gearbeitet. Also ja, cool. Obwohl man viele sagen, man muss jeden Tag hart arbeiten, aber der hat uns da echt Montag bis Donnerstag wirklich zweimal am Tag durch die Halle gescheucht. Aber es hat die Früchte getragen dann.
Ah, siehste, er will immer gar nicht so genau erzählen, wie er als Trainer ist.
Nee, ich finde, der hat das alles hervorragend. Ich meine, wir waren damals von allen als Absteiger bezeichnet und haben die Saison als 6. beendet, im Halbfinale dann gegen Bamberg rausgeflogen. Also war auch viel Glück dabei, war komplett neue Mannschaft natürlich. Man konnte nicht wissen, dass Chuck Eitzen MVP der Liga sein wird oder dass er 40 gegen Köln im letzten entscheidenden Spiel macht. Aber das hat alles zusammengepasst.
Ja. Ja. Ich weiß, damals als Spieler war ich dabei, das war echt großartig. Ja. So, ja, womit haben wir angefangen? Ach ja, genau.
Dass ich dir leicht...
pflegeleicht.
Ja, genau.
Das war sehr pflegeleicht, Anton.
Gut.
Muss ich sagen. Und es hat also Ich habe mich super gefreut über die Zusage.
Danke.
Dass es so klappt, einfach so unter der Woche, einen Tag vorm Spiel. Man weiß ja immer nie, wie das alles so, aber das war super.
Danke.
Hat mich sehr gefreut. Alles Gute. Danke. Und dass der Kopf frei wird, was immer du auch machst dafür, wie auch immer. Ich wünsche dir sportlich und privat das Allerbeste.
Danke. Und viel Erfolg an Joe, dass er das schaffen gegen Oscar.
An Joe. Der ist auch pflegeleicht, aber der ist nicht so pflegeleicht wie du.
Gut. Noch gerade so hinbekommen.
Danke, auf bald.
Danke, tschüss.
Eines der ältesten und abgenutztesten Wortspiele eigentlich auch, was die Easy Credit BBL angeht, das ist die Sache mit diesen drei großen Bs. Ja, man kann es ja schon bald nicht mehr hören. Bamberg, Bayern, Berlin. Ist ja auch gar nicht mehr so aktuell, denn Berlin ist kein großes B mehr, muss man ja so sagen. Bayreuth ist noch kein so ganz großes B. Es gibt so viele mittlere Bs. Wir rufen mal bei einem mittleren B an, wo wir uns die ganze Saison nicht gemeldet haben. Ich hoffe, Sie sind da. Wer könnte das denn sein? Wir klingeln mal durch. Vielleicht hören wir schon was. Ein mittleres B, was ja auch gar nicht so gut anfing, ist sich im Laufe der Saison immer größer wurde. Und jetzt ist es ein Playoff-B in jedem Fall. Und mit guten Chancen, würde ich fast sagen,
Wichterich,
weit zu kommen. Da ist er schon in der Leitung. Michael Wichterich, Telekom Baskets Bonn. Grüß dich.
Hallo.
Willkommen bei uns im Podcast, Michael. Ich habe gerade in einem sehr kleinen und fast schon lächerlichen Wortspiel euch als mittleres B bezeichnet. Das heißt immer die großen Bs, ne? Bamberg, Berlin, Bayern. Berlin ist kein großes B mehr. Und jetzt wäre doch zum Einstieg mal meine Frage an euch, an dich. Was für ein B seid ihr denn? Schon auf dem Weg zu einem großen B? Ein kleines B seid ihr nicht mehr?
Ja, ich glaube, wir haben zwei Bs hinter den großen Bs. Ich glaube, Bayreuth spielt ja auch eine super Saison dieses Jahr.
Sind die aber schon aus deiner Sicht ein großes B?
Ja, zumindest spielen sie aktuell groß auf, keine Frage. Für uns ging es eigentlich in dieser Saison nicht darum, irgendjemand oben anzugreifen, sondern mit einem gesunden Maß an Demut die Mission Playoffs wieder anzugehen nach dem vergangenen Jahr. Und wir haben, glaube ich, in 21 Jahren dreimal die Playoffs verpasst. Das saß ziemlich tief bei uns. Mhm. Ich glaube, wir sind nicht so realitätsfern, dass wir uns unter den ersten drei oder vier einreihen. Von daher tut es aktuell gut, dass wir eine gute Saison spielen und darauf wollen wir auch wieder aufbauen.
So Understatement scheint ja irgendwie angesagt zu sein. Ne? Also Leibenhardt sagt, Ulm ist ein Ausbildungsverein. Ihr sagt jetzt, wir sind voller Demut und sind froh. Es ist doch schon eine sehr gute Saison, die ihr da spielt. Ihr könnt doch jetzt eigentlich auch ein bisschen offensiver jetzt kurz vor den Playoffs die ganze Sache angehen, oder?
Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, wir müssen jetzt noch in die Playoffs kommen. Die Mannschaft hat schon ganz klar das Ziel Platz 5. Um eben auch wenn Bayreuth ein starkes Jahr spielt, den Top 3 Teams, die wirklich sehr, sehr gut spielen dieses Jahr, aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, da tue ich keinem weh, wenn ich sage, da sind die Chancen deutlich größer in der Serie. Aber wir haben noch einige schwere Spiele. Wir spielen morgen in München. Da fährt man sicherlich nicht unbedingt als Favorit hin.
Und ich habe auch gehört, ihr lasst den Josh Mayo zu Hause. Nicht, der muss irgendwie, der hat einen Trauerfall in der Familie, der ist rüber in die USA, oder?
Das kam logischerweise plötzlich und unerwartet. Und er hat einen Trauerfall in der Familie. Manchmal gehen manche Dinge vor.
Absolut.
Und Coach Kronitsch und ich waren ja auch relativ schnell überein, dass wir den Josh dafür ein paar Tage freistellen. Und sich um seine Familie kümmert.
Absolut. Gibt Dinge, die sind tatsächlich wichtiger als Basketball. Man glaubt es gar nicht. Aber Josh Mayo trotzdem soll ganz kurz das Thema noch sein bei unserem kleinen Gespräch. Michael, es geht nämlich um seine Person tatsächlich auch zu Saisonbeginn. Ich habe mal so ein bisschen nachgeforscht im Vorfeld dieses Gesprächs. Und am Anfang hatte ich so das Gefühl, dass die Fans dachten, okay, da kommt jetzt Josh Mayo, das ist wahrscheinlich unser Backup-Point Guard. Und dann wurde er aber nicht der Backup-Point Guard, er wurde der Chef. Und er ist einer der Entdeckungen in dieser BBL-Saison, oder wie seht ihr das?
Ja, absolut. Also sowohl als Denker und Lenker im Spiel, aber auch als Vollstrecker, sowie insbesondere auch als Person im Team, hat er bei uns voll eingeschlagen. Und Ich meine, man scoutet natürlich immer die Spieler und diese Portion Glück oder Pech, die wird landläufig, glaube ich, etwas unterschätzt. Da haben wir vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, muss man fairerweise sagen. Aber dieses Infragestellen am Anfang der Saison, da haben wir uns keine Sorgen gemacht. Also wir haben ihn, denke ich, gut gescoutet und wir waren uns sicher, dass er auch in der BBL funktionieren und liefern wird. Und ich glaube, wenn man sich seine Historie anguckt, er hat in guten Mannschaften, in guten Ligen gespielt, hat immer seine Quoten aufgelegt. Er hat halt einfach am Anfang nicht getroffen. Und ich glaube, eine Sache darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass wir eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft haben.
Absolut, ja.
Die sich da auch erstmal finden musste. Und er musste auch erstmal in diese Rolle als Chef hineinwachsen. Das hat er super gemacht. Und ganz klar ein wichtiger Faktor, warum es bei uns aktuell gut läuft.
Ich habe mir auch seine Historie angeschaut und seine Statistik und da ist mir aufgefallen, dass hinter jedem Saisonjahr ein neuer Name steht, wo er spielt. Also der ist ja ein bisschen unstet. Was steht denn dann bei der Saison 2017, 2018 für ein Name dahinter?
Ja, also grundsätzlich kann ich, glaube ich, ganz klar sagen, dass wir möglichst viel Kontinuität haben wollen. Und es wäre natürlich ganz klar in der Personalie Mario, dass wir ihn gerne auch im nächsten Jahr mit dabei hätten.
Das ist ja hier unser Telekom Basketball Podcast. Ich weiß nicht, wie oft du den hörst, ob du ihn regelmäßig hörst, Michael, aber das ist eine super beliebte Plattform, um solche Personalentscheidungen zu verkünden. Also sowas wie, weißt du, exklusiv, will ich jetzt gar nicht sagen, aber so ein, zwei Namen, die auf jeden Fall bleiben, die kannst du schon raushauen hier. Das ist ja ein geschlossener Kreis.
Dann bin ich ja sicher, da ich nochmal eine Wiedereinladung für ein Gespräch bekomme. Im Moment geht es für uns natürlich um den Schlussspurt in der Saison. Mhm. Und zu verkünden haben wir noch nichts.
Noch gar nichts. Aber Konstanz ist schon wichtig, ne? Also das sieht man ja bei anderen Teams. Ich sage jetzt mal einfach, Ulm macht in diesem Jahr vor, was das bedeutet, so ein Team halbwegs zusammenzuhalten. Das ist also auch eines eurer Kernziele für die kommende Saison.
Ja, ich denke, gerade in der BBL, die sich in den letzten Jahren doch enorm entwickelt hat von der Leistungsfähigkeit, ist es so, dass man möglichst viel Kontinuität braucht, um erfolgreich zu spielen. Mhm. Im vergangenen Jahr war es sicherlich so, dass wir genau das Gegenteil wollten, ja, dass wir wenig negative Erfahrungen mit in diese neue Saison bringen wollen, sondern wirklich frisch starten. Und wir haben eine sehr, sehr gute Gruppe zusammen. Die Jungs, die kommen jeden Tag in die Halle, um zu arbeiten, was, wie ich finde, eine sehr wichtige Qualität ist. Und die Gruppe untereinander funktioniert sehr gut. Und für uns Kontinuität sehr wichtig. Im Großen und Ganzen ist es häufig unrealistisch. Wenn ich jetzt sage, ich kann mir vorstellen, mit genau der gleichen Mannschaft wieder an den Start zu gehen, das wird natürlich nie so passieren.
Weil natürlich auch, Michael, da reden wir über ein ganz sensibles Thema, wenn man Spieler weiterverpflichten will und man auf diese Kontinuität baut, die wollen alle mehr Geld. Das heißt also, tja, da sagt dann so ein Josh Mayo auch, ja, klar, bleibe ich gerne, 10% mehr, 20% mehr, dann kommt der Nächste, der Gamble, dann kommt der, dann irgendwo muss dann ja, wenn das Budget auch nicht in dem Maße steigt, der Cut gemacht werden. In welcher Zwickmühle befindest du dich denn da?
Ja, ich meine, einfacher ist es logischerweise nicht. Mhm. Man muss schauen, was letztendlich die Anker in der Mannschaft sind und vielleicht das eine oder andere geben, dafür auf den anderen Positionen ein bisschen mehr Risiko wieder gehen. Mhm. Aber gut, an dem Zeitpunkt sind wir noch nicht. Der Sport steht noch im Vordergrund.
Ja, mal ganz kurz noch über dieses Thema Geld. Ich habe das leider auch vergessen, muss ich ehrlich sagen. Mit eurer Halle, wie läuft das nochmal? Die Halle gehört ja euch, die ist aber noch nicht abbezahlt, ne?
Genau, der Kapitaldienst läuft noch. Das ist die einzige Arena in Deutschland, die dem Club gehört. Man kann sicherlich sagen, dass das Fluch und Segen zugleich ist. Wir haben natürlich einen extrem hohen Kapitaldienst. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch absolut klar, dass es den Basketball in Bonn in dieser Form nicht mehr gäbe, wenn wir noch in der alten Hartberghalle spielen würden.
Absolut, ja.
Für uns ist die Halle einfach Bestandteil von der Identität, aber auch die Sicherung der Zukunft.
Ja, Thema Kapitaldienst, übrigens ein Wort, das schreibe ich mir direkt für die nächste Scrabble-Runde auf, obwohl meine Frau das, glaube ich, nicht durchwinken wird. Kapitaldienst, geht das im Scrabble? Habe ich noch nie gehört, finde ich aber spannend. Kapitaldienst, wann ist denn da Schluss mit dem Kapitaldienst? Wann gehört das Ding denn euch und da ist alles abbezahlt?
Ja, das Das wird schon noch einige Jahre dauern. Wir sind ja auch trotzdem wettbewerbsfähig. Wenn es denn dann, ich sag mal so, 2027, 2028 soweit wäre, das ist ein deutlich besseres Gespräch für den Geschäftsführer Wolfgang Wiedlich, dann...
Ja, aber so einen ungefähren Zeitraum haben wir jetzt ja im Kopf. Also hätte ja sein können, dass es heißt 2018 und nächstes Jahr ja, gibt es da richtig Etatsteigerung von 1 Million Euro oder so.
Der Riesensprung ist da nicht zu erwarten.
Mhm. Okay, aber in jedem Fall, ich finde das ja immer gut, wenn so ein Verein, ja, ein gewisses Risiko habt ihr da ja ganz klar auf euch genommen, aber irgendwie macht das auch absolut Sinn. So, das Projekt haben wir schon erwähnt, Kontinuität. Jetzt wollen wir aber nochmal auf diese Saison zu reden kommen und zwar auf das, was jetzt noch ansteht. So gegen Bayreuth in die Playoffs. Das ist doch eigentlich, hört mal alle weg jetzt in Bayreuth, aber das ist doch ein Traum los, oder? So will man es doch haben.
Naja, wie gesagt, das erste und wichtigste war für uns, dass wir überhaupt für die in den Playoffs kommen. Jetzt sind wir in der Position, für Platz 5 zu spielen. Das ist natürlich großartig. Und ja, auch auf die Gefahr, mich zu wiederholen, und ich glaube, das wird mir auch keiner übel nehmen, ist es natürlich deutlich aussichtsreicher, in der ersten Runde gegen ein Team zu spielen, das nicht Ulm, Bamberg oder München heißt.
Mhm. Naja, klar. Thema Kontinuität Teil 2. Ich weiß es nicht. Keiner von uns weiß es. Wie geht's denn da auf der Coaching-Position weiter? Ist Silvano wieder gesund? Wie geht's dem? Wo treibt er sich rum? Oder ist das jetzt Predra Krunic in der nächsten Saison auch? Wie geht ihr damit um gerade?
Ja, wir sind ja mit der ganzen Personalie sehr defensiv und diskret umgegangen. Und das würden wir auch gerne so weiterbehalten. Es handelt sich ja hier nicht um Bänderriss von einem Spieler, was man so kommentieren muss. Ich kann nur sagen, der Vertrag vom Predrag, der verlängert sich automatisch durch die Playoff-Teilnahme.
Ah, okay.
Und ja, das ist für die kommende Saison dann, denke ich, auch so Stand der Dinge.
Alles klar. Und das Thema wollen wir natürlich auch noch weiter reiten. Was sind denn noch so für Dinge, wo ihr sagt, ach, also das wünsche ich mir noch für die Playoffs oder da sind noch die Sachen, an denen wir basteln? Man hat ja schon das Gefühl, dass bei euch eine gewisse Entwicklung da war in der Saison. Ist das jetzt Ende der Vorstellung, sag ich mal, von dem, was die Mannschaft erreichen kann? Oder wo siehst du auch noch Entwicklungsspielraum?
Also wir hätten natürlich jetzt gerne mal wieder ein Spiel, wo wir in voller Stärke unterwegs sind. Und damit meine ich nicht nur die Spieleranzahl, sondern wirklich auch den Gesundheitszustand. Ist natürlich bei vielen Teams so, dass gegen Ende der Saison die Blessuren etwas größer werden, die Physiotherapeuten mehr zu tun haben. Ryan Thompson haben wir natürlich auch schmerzlich vermisst die letzten Wochen, gerade auch im Eurocup-Spiel gegen Nanterre. Das ist das eine. Ich wünsche mir, dass wir schlagkräftig und vollzählig unterwegs sind. Dann wünsche ich mir, dass wir für die erste Playoff-Runde, wo wir dann leider unter der Woche spielen, auch einen ausverkauften Dom haben, dass wir die Stimmung aus den Spielen noch mit einem Plus an Emotionen in die Playoffs bringen. Und ja klar, dass wir dann auch einen guten Start in die Playoffs vielleicht auch mal mit einer guten Chance auf das Halbfinale spielen.
Du hast den internationalen Wettbewerb ganz kurz gerade angesprochen. Das ist ja ein Dauerthema bei uns, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Das ist eine etwas vertrackte Situation da zwischen Euroleague und FIBA. Ihr habt im FIBA Europe Cup gespielt, ein Wettbewerb, der, auch da machen wir uns nichts vor, jetzt nicht wahnsinnig im Vordergrund stand. Trotzdem, gut, bei euren Fans ist das kein Wunder, die würden auch bei einem, die kommen halt immer, also Hauptsache ihr spielt. Wie hast du aus deiner Sicht so diesen Wettbewerb erlebt und jetzt mal ganz wertfrei, dass es eine wichtige Erfahrung war und wichtiger für den Spielrhythmus, Rhabarber, aber jetzt mal ganz ehrlich, braucht man sowas? Wie kann das weitergehen? Was sind die Pläne fürs nächste Jahr? Wie hat man sich da schon mit FIBA auseinandergesetzt? Oder wie sind da deine persönlichen Gedankenspiele zum Thema international und Telekom Basketball?
Also ist für uns extrem wichtig, dass wir international spielen. Zum einen für die Telekom als globalen Player natürlich. Aber auch zu dem Rhabarber zurück. Für uns ist es schon wichtig, dass wir gerade am Anfang der Saison einen guten Rhythmus entwickeln und dafür hilft einfach Spielen. Und ich glaube, dieses Jahr, auch wenn man sagen kann, dass der FIBA Europe Cup natürlich nicht so hochkarätig besetzt war, war es aber sehr gut für uns, weil wir als komplett neu zusammengestellte Mannschaft uns da wirklich entwickeln konnten und auch mit Erfolgserlebnissen entwickeln konnten. Gegen Ende des Wettbewerbs bin ich schon der Meinung, war dann nur noch Qualität in der Halle. Und man hat auch eine Chance gehabt, um einen internationalen Titel zu spielen.
Ja, ein bisschen weggeschenkt hinten raus, ne, das Ding.
Ja, weggeschenkt.
Ja, ja, also
das Spiel wir haben das Spiel kontrolliert, wir hätten es gewinnen müssen, genau. Keine Frage. Auf der einen Seite ist uns, glaube ich, so ein bisschen der Akku leer gelaufen. Auf der anderen Seite waren wir vielleicht da auch nicht mental stark genug, um das Ding nach Hause zu fahren. Wenn man sich dann aber auf die Jungs auf dem Feld anschaut, da waren jetzt bei uns wenige zum Beispiel, die über wirklich internationale Erfahrungen verfügen. Der Julian Gamble, der eine starke Saison spielt, vorher noch kein internationales Spiel gemacht. Auch unsere beiden Jungs, der TJ DiLeo und der Yoman Polas, auch noch keine internationalen Spiele gemacht. Selbst Josh Mayo glänzt jetzt nicht mit einer außerordentlichen Anzahl von internationalen Spielen. Man hat schon gemerkt, das muss ich wirklich sagen, das war ein Spiel, da sind auf einmal 6.000 Leute gekommen. Der Dom war ausverkauft, das war in den Runden vorher überhaupt nicht. International ist es eigentlich für uns auch egal, ob wir Eurocup spielen oder Europe Cup oder Champions League. Es ist schwierig, in den ersten Runden wirklich die Halle zu füllen. Entgegen dem, was du gesagt hast, die Bonner Fans kommen sowieso immer. International ist das ja kurioserweise nicht der Fall. Aber man hat an diesem Abend schon gemerkt, dass das war irgendwie eine ganz besondere Stimmung. Und es war ein besonderes Spiel. Es ging um richtig was. Es ging um den Einzug in den Finale.
Und Schafazik kam, ne? Das ist auch so ein Name, der irgendwie zieht.
Ja, ich glaube nicht, dass wir wahnsinnig viele Tickets wegen Heiko Schafazik verkauft haben.
Ich wäre deswegen hingegangen. Ich weiß nicht. Ja, aber gut, ich bin auch.
Du warst aber nicht da. Ich kenne auch den einen oder anderen Fan von ihm. Vielleicht haben wir auch 3-4 Tickets deswegen verkauft. Aber ich glaube, es ging schon darum, die Baskets in Endspiel 1 zu sehen.
Verkauft er denn auch Tickets, damit Fans oder weil sich Fans gute deutsche Spieler anschauen wollen? Ich komme jetzt mal zu einem Thema, was sich vielleicht dann doch nicht so positiv entwickelt hat bei euch. Ihr habt ja zwei Namen dabei, wo man dachte, ja, die könnten jetzt den nächsten Schritt machen in dieser Saison, aber so richtig viel sieht man die auch nicht, ne?
Wen jetzt? Die Deutschen? Wie meinst du das jetzt?
Flo Koch jetzt zum Beispiel oder sowas, nicht mehr so viel Spielzeit bekommen.
Ja, ich meine, wir hatten ja jetzt auch, wie soll ich sagen, mit dem Silvano die Mannschaft geplant und der Predrag hat übernommen. Im Vordergrund steht immer der Mannschaftserfolg. Ich glaube, das ist jetzt müßig, darüber zu diskutieren. Das ist jetzt keine Selbstverwirklichungsbühne für die einzelnen Spieler. Es geht um den Mannschaftserfolg. Ich denke schon, dass alle ihre Rollen sehr, sehr gut gespielt haben. Und auch der Florian Koch, wenn man das jetzt auf Minuten runterrechnet, dann kann man vielleicht sagen, naja, der ist eigentlich nicht so ein wichtiger Faktor. Das sehe ich eigentlich anders. Ne? Also er ist zum Beispiel einer der wenigen Spieler, die in der Bundesliga reinkommen und sehr konstant ihren Job erledigen. Und ich glaube, von den letzten 10 Spielen hat er, meine ich, 8 oder 9 Mal seinen ersten Wurf getroffen. Und das ist schon eine Qualität, wenn du jemanden hast, der von der Bank kommen kann und der sofort produzieren kann und der darüber hinaus noch ein sozialer Anker im Team ist. Also da muss ich widersprechen. Ich denke zum Beispiel, der Flo Koch ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft.
Ja, also ich finde ihn auch persönlich sehr gut als Spieler. Also und ich weiß auch, dass ihn viele andere gut finden. Ich hatte nur gedacht und gehofft, dass da noch so ein bisschen, ja, dass er vielleicht noch mehr spielt. Ganz ehrlich, zu Saisonbeginn habe ich es jedenfalls gedacht. Gut, okay, das waren schon mal ein paar Eindrücke von einem mittleren B, wie soll man euch denn nennen? Mein Gott, schwer. Ein weiter ansteigendes B in Bonn.
Ja, de facto sind wir ein Doppel-B, wir sind Basketball.
Ja. Ah, okay, genau, das ist wichtig. Dann sage ich ganz lieben Dank nach Bonn, wünsche euch alles Gute für den Rest der Saison.
Vielen Dank.
Für die Playoffs und für, ja, dann ist wahrscheinlich irgendwann, ich weiß nicht, also diese Bayreuth-Bonn-Runde könnte ja tatsächlich so richtig lang gehen. Ne? Also so viel Unterschied sehe ich da jetzt nicht vom Talent, von der Qualität her. Das könnte eine ganz, ganz enge Runde werden.
Ja, wenn es so kommt, dann wäre es toll. Aber ich glaube, wir tun gut daran, was die Mannschaft wirklich gut gemacht hat dieses Jahr, sich von Spiel auf Spiel zu konzentrieren. Und wenn am Ende Platz 5 dabei rausspringt, was unser Ziel ist, dann wäre das großartig. Und dann können wir über die Serie reden. Aber ich glaube, wir haben noch 5 Spiele vor der Brust. Und
muss man erst noch absichern, diesen Platz. Oder vielleicht sogar tauschen.
Ja, ich glaube, das ist völlig abwegig. Aber
ja. Wir sehen's. Alles klar. Michael Wichterich, ich weiß immer nicht, da steht ein langer Titel dahinter. Sportlicher Manager, Sportmanager, Sportdirektor. Ihr heißt ja alle anders. Alle 17 Teams haben anderen Titel für diese Position, die du da hast.
Ich glaube, Oldenburg und Bonn haben sich irgendwann mal auf den Sportmanager geeinigt.
Sportmanager. Klingt auch am coolsten irgendwie. Okay. Dann sage ich Danke an den Sportmanager
Dankeschön.
Und wünsche euch eine gute Zeit.
Bis bald. Ciao.